Das Konzert bei den Donaueschinger Musiktagen ist zugleich eine Co-Produktion mit dem Festival Rainy Days, das die Philharmonie in Luxemburg ab Mitte November veranstaltet. Künstlerische Leiterin des Festivals ist Lydia Rilling. Und das Festival in Luxemburg wird sie in diesem Jahr letztmals leiten, denn ab dem kommenden Jahr übernimmt sie als Nachfolgerin von Björn Gottstein die Leitung der Donaueschinger Musiktage. Sie hat das Programm des heutigen Konzerts mitentwickelt und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Und wenn ich sage Studio, ist das vielleicht ein bisschen euphemistisch übertrieben. Denn wir sitzen hier eigentlich im Fahrerhaus, in der Fahrerkabine des Ü-Wagens. Das geht in Donaueschingen nicht anders. Man muss da ein bisschen bei den Übertragungen auch improvisieren. Aber trotzdem herzlich willkommen hier bei mir im Studio.
Vielen Dank, guten Abend.
Jetzt, bevor wir auf die Donaueschinger Musiktage mal zu sprechen kommen, gehen wir einfach mal noch zurück zu diesem Konzert und zu diesem Konzertprogramm. Das scheint ja doch ein sehr konzeptuell durchdachtes Programm zu sein, auch wenn man diese Besetzung mal betrachtet, sind zwei Komponisten und zwei Komponistinnen. Das ist so schön paritätisch. Korrekt aufgeteilt, stimmt
Ach,
das?
Also um Korrektheit ging es da gar nicht, aber es, also die Idee bei diesem Konzert oder die Anfangsüberlegungen gingen tatsächlich sehr dahin, ein sehr kontrastreiches Konzert zu schaffen, das vier Komponisten zusammenbringt oder vier Werke von Komponisten, die zum einen eine sehr ausgeprägte individuelle Klangsprache haben, aber vier doch sehr verschiedenen Ästhetiken folgen. Und das kann ich, glaube ich, schon vorwegnehmen, hat, glaube ich, insofern funktioniert, als dass es tatsächlich ein sehr kontrastreiches Programm geworden ist. Man hat, so wie Ilan Wolkow das vorhin auch im Gespräch mit Luc Bönchesson gesagt hat, man weiß vorher nie, was tatsächlich die Werke werden werden. Also man hat insofern natürlich auch in der Konzeption eines Abends mit vier Uraufführungen kann man sich natürlich auf seine Erfahrungen mit den Komponisten auf das Werk, das die Komponisten bis dahin geschrieben haben, ein wenig verlassen, aber man weiß natürlich im Endeffekt nie, was tatsächlich herauskommt. Wenn wir das Konzert, wenn wir die vier Werke, die jetzt die vier Komponistinnen und Komponisten geschrieben haben, anhören, dann gibt es tatsächlich sehr, sehr starke Kontraste. Ich glaube, das kann man schon direkt an den beiden großen Solokonzerten des heutigen Abends sehen. Also wir haben gerade das E-Gitarrenkonzert von Stefan Prinz gehört. Nach der Pause geht es weiter mit dem Klavierkonzert von Lisa Lim. Das sind beides zwei Konzerte, die dem Solisten eine sehr große Rolle einräumen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu Beginn auch des 21. Jahrhunderts, ist es sehr oft der Fall, dass ein Werk, das eigentlich für Solisten und Orchester geschrieben ist, dann doch sehr oft den Solisten eigentlich stark ins Orchester integriert. Das ist in diesen beiden Werken in vielerlei Hinsicht nicht der Fall. Beiden Solisten kommt eine sehr große Rolle zu und trotzdem behandeln sie das Orchester und den Solisten jeweils ganz verschieden. Also bei Stefan Prinz, was wir gerade gehört haben, wird das Orchester eigentlich zum zweiten Verstärker der E-Gitarre. Also eine E-Gitarre wäre ja komplett lautlos ohne Verstärker. Und hier würden die 88 Musiker des wirklich großbesetzten Orchesters quasi zum zweiten Verstärker der E-Gitarre. Und somit schafft er eigentlich ein großes, ja, Hyperinstrument. Und bei Lisa Lim, was wir nach der Pause hören werden, ist es komplett anders konzeptioniert. Also es ist für Tamara Stefanovic geschrieben, als Pianistin, als wirklich, und sie wird als Individuum auch gezeigt. Ilan Wolkow hat schon vorweggenommen, dass Tamara Stefanovic auch singen wird und das zeigt sie als wirklich auch ganz, ja, als stark und gleichzeitig aber auch doch, ja, verletzliche, weil sehr intim gezeigte Künstlerin. Und gleichzeitig gibt es immer wieder große oder Solopassagen von einzelnen Musikern, die in Dialog treten mit der Solistin, sodass auch das Orchester viel stärker als Zusammensetzung von Individuen gezeigt wird. Anders als bei Stefan Prinz, wo es tatsächlich dieser riesige Klangkörper ist, der sozusagen auch mit seiner ganzen Klangfülle und Klangmacht genutzt wird, wie wir ja gerade gehört haben.
Sprechen wir vielleicht mal auch über die Besetzungsgröße, die auch sehr unterschiedlich ist bei den einzelnen Stücken. Wir haben jetzt natürlich angefangen mit dem am größten besetzten Stück von Stefan Prinz. Das ist ein wirklich volles Orchester. Du hast mir auch gesagt, es ist ein bisschen weniger Streicher auf der Bühne, als das dann bei der Wiederholung sein wird in Luxemburg. Also da ist offensichtlich auch die Bühne des Mozartsaals dann doch ein bisschen begrenzt. Aber die unterschiedliche Besetzungsgröße, könnte das jetzt fast sagen, ist ein bisschen unökonomisch. Also wir haben jetzt natürlich eine Pause, weil wir jetzt einfach umbauen müssen. Es muss natürlich das Klavier hingestellt werden, auch der Platz etwas verringert. Und es ist ein kleineres Orchester bei Lisa Lim, auch bei Misato Mochizuki ist das Orchester ein bisschen kleiner. Und bei Enno Proppe, das ist sowieso eine reine Bläserbesetzung plus Schlagzeug. Wie kam denn diese Besetzung, diese unterschiedlichen Besetzungen jetzt zustande? Man würde ja sonst sagen, also okay, schreibt einfach für dieses Orchester.
Das war ursprünglich auch so geplant. Also ursprünglich hatten alle vier Komponisten die freie Wahl, das große Orchester für großes Orchester zu schreiben. Und in vielerlei Hinsicht, also auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Dimensionen, hat sich Corona, Covid in diesem Konzert doch niedergeschlagen. Und vor allem in der Besetzung im letzten Jahr, nachdem die Donaueschinger Musiktage sehr kurzfristig abgesagt werden musste, hat der aktuelle künstlerische Leiter Björn Gottstein allen Komponisten geschrieben und gesagt, wenn sie sicherstellen wollen, dass sie auf jeden Fall im nächsten Jahr eine Uraufführung haben werden, dann schreiben sie am besten für 35 Musiker nur. Und drei der vier Komponistinnen und Komponisten waren so in ihrem Konzeptionsstadium, dass sie gesagt haben, gut, das machen wir, das können wir noch machen. Stefan Prinz hingegen hat schon 7 volle Monate an seinem Werk gearbeitet und hat gesagt, nein, das kann ich jetzt, da müsste ich komplett neu anfangen, komplett anderes Werk schreiben. Ich nehme das Risiko auf mich. Er ist dafür belohnt worden, muss man sagen. Aber das wussten wir auch vor gut 2 Monaten noch nicht, ob wir das tatsächlich mit 88 Musikern spielen können. Und die Reduktion auf ungefähr 35 Musiker hat eben dazu geführt, dass die drei Komponistinnen und Komponisten ganz unterschiedliche Besetzungen gewählt haben. Und für Enno Proppe stand ziemlich schnell klar, dass er gesagt hat, ich mache das, aber dann ist es eine sehr eigenwillige Besetzung eben für Blasinstrumente und also für Holzblasinstrumente, für Blechblasinstrumente und für Perkussionsinstrumente. Und so ist es so, dass wir drei eigentlich kleinbesetzte Werke haben, aber da jedes Werk fast eine komplett andere Besetzung hat, sind wir hier nicht nur mit dem vollen Orchester, sondern auch noch mit vielen zusätzlichen Musikerinnen und Musikern da. Ja.
Und das Gastspiel, muss ja sagen, es ist ein Gastspiel des Luxemburger Orchesters hier bei den Donaueschinger Musiktagen, ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich, weil normalerweise ist eben das SBR-Symphonieorchester für die großen Orchesterstücke zuständig, während dann noch kleinere Ensembles eben eingeladen werden für die kleineren Besetzungen. Das war in der Nachkriegszeit ein bisschen anders, da haben auch die Musikerinnen und Musiker des SBR-Symphonieorchesters oder damals des SBF-Symphonieorchesters auch die Kammermusik gespielt. Jetzt war das jetzt der besondere Anlass, eben das 100-jährige Jubiläum, dass man hier nochmal das Gastorchester eingeladen hat oder wie kam diese Zusammenarbeit?
Das kam, dass vor gut 2,5 Jahren Björn Gottstein mich kontaktiert hat und gesagt hat, er würde eben gerne aus Anlass des 100. Geburtstags den großen Orchesterschwerpunkt, den die Donaueschinger Musiktage hier seit 1950 traditionell haben, nochmal erweitern, indem er eben 2 Gastorchester einladen würde. Und er kannte das Orchester Philharmonique de Luxembourg. Wir hatten kurz vorher das Cellokonzert von Traja Tschernowin, das hier 2017 uraufgeführt wurde, zusammen in Auftrag gegeben. Und so kam seinerseits das Angebot, die Einladung, ob das Orchester Interesse hätte, hier zu spielen. Und da haben wir natürlich sofort Ja gesagt.
Also ist ja auch eine schöne Zusammenarbeit und zeigt ja auch nochmal, dass es doch so eine Art, ja sagen wir mal, eine Art Netzwerk der neuen Musik gibt, dass man sich da austauscht und das dann auch über die Ländergrenzen hinweg geht. In Luxemburg beim Festival Rainy Days, das du ja auch künstlerisch verantwortest, werden allerdings jetzt nicht alle Stücke dieses Programms gespielt.
Genau, es werden die Werke von Stefan Prinz und von Enno Proppe gespielt, gemeinsam mit einem anderen Werk, was wir tatsächlich auch mit einem SWR-Festival in Stuttgart gemeinsam in Auftrag gegeben hatten, mit dem Klavierkonzert Don Quixote von Franck Bedrosian. Das ist allerdings Zufall, dass jetzt 3 der 4 Stücke, die bei den Rainy Days gespielt werden, im Orchesterkonzert mit dem SWR in Auftrag gegeben wurde. Und dann gibt es noch ein ganz komplett anderes Stück.
Ja, lass uns mal direkt auf die Donaueschinger Musiktage zu sprechen kommen. Also, wie gesagt, wir sind im 100. Jubiläumsjahr dieses Festivals, dieses doch sehr wichtigen Festivals. Und du bist diesem Festival ja durchaus auch verbunden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du hier bei diesem Festival bist.
Ja, tatsächlich verbindet mich inzwischen eine doch langjährige Verbundenheit mit diesem Festival. Ich habe sehr viele meiner wichtigen, prägenden musikalischen Erlebnisse hier in Donaueschingen gehabt. Ich habe auch viele Künstler, mit denen mich inzwischen eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, hier kennengelernt. Ich habe zwischen 2005 und 2015 zum einen für den SWR immer in der Radioberichterstattung des Festivals mitgewirkt, Komponistengespräche moderiert, aber auch in der Produktion gearbeitet, sodass ich also doch ja, die verschiedensten Dimensionen oder Aspekte dieses Festivals damals schon kennengelernt habe, bevor ich dann an die Philharmonie Luxemburg gegangen bin, um dort Chefdramaturgin und künstlerische Leiterin des Venedig Festivals zu werden. Und jetzt kehre ich sozusagen in anderer Funktion wieder zurück.
Ja, und das Festival Rainy Days ist ja eigentlich auch ein schönes Festival, das ähnlich auch bisschen funktioniert wie die Donaueschinger Musiktage, hat eben auch ein Orchester, eben das, was wir heute Abend im Konzert hören. Und es gibt natürlich auch die kleiner besetzten Kammerkonzerte mit Ensembles bis hin zu Solisten. Und das ist ja fast ein bisschen ähnliches Feld wie die Donaueschinger Musiktage jetzt. Was reizt dich denn, was hat dich da bewegt, dich auf diese Stelle der künstlerischen Leitung der Donaueschinger Musiktage zu bewerben?
Na, also man muss schon sagen, die Donaueschinger Musiktage bleiben die Donaueschinger Musiktage und in dieser Art einzigartig. Also das, was Donaueschingen natürlich schon wirklich auszeichnet, dass es ein Ort ist, an dem Künstlerinnen, an dem Komponisten Träume realisieren können, die sie nirgendwo anders realisieren können. Zum einen durch die Möglichkeiten, die man eben hat, durch die verschiedenen SWR-Ensemble, den Orchesterkonzert, mit dem Studio, mit dem SWR-Vokal-Ensemble. Dadurch, dass es eine Stadt ist, die alles ermöglicht, als auch Mitausrichter, als Partner des Festivals. Und man hat natürlich die Geschichte, aber man hat auch das Versprechen der Zukunft. Man hat ein Publikum, wo sich aus vielen Ländern Europas, vor allem aus den deutschsprachigen Ländern, tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Leute versammeln. Damit hat man auch einfach sehr große Möglichkeiten, Impulse zu setzen, neue Dinge anzustoßen, neukünstlerische Zusammenarbeiten zu ermöglichen. Künstlern auch neue Möglichkeiten zu öffnen. Also ein Komponist, eine Komponistin, die ein interessantes, ein erfolgreiches Stück in Donaueschingen hatte, hier weiß, dass ihr das weitere Türen, neue künstlerische Möglichkeiten eröffnet. Und das zu gestalten, das ist doch sehr reizvoll und darauf freue ich mich sehr.
Vielleicht können wir einfach auch mal diesen 100. Geburtstag des Festivals kurz zum Anlass nehmen. Ich meine, das ist immer eine Sache, dass man auch ein Stück weit zurückblickt, dass wird natürlich auch bei diesem Festival passieren. Wenn wir jetzt an das andere Gastorchester denken, das ist das Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Die werden ein Stück spielen von Pierre Boulez, die Polyphonie X, die in Donaueschingen 1951 uraufgeführt worden ist. Damals ein großer Skandal war. Jetzt wird das nochmal aufgeführt, obwohl es der Komponist sogar zurückgezogen hatte eigentlich. Aber die Nachlassverwalter haben das zugelassen, dass wir dieses Stück trotzdem nochmal hören können. Das ist so ein bisschen Blick zurück. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele Konzerte, die blicken natürlich nach vorne. Und das ist natürlich immer auch die Aufgabe von solchen Festivals, nach vorne zu blicken. Also wo die Zukunft der Musik, sagen wir mal, wir müssen jetzt nicht immer nur sagen der neuen Musik, aber das ist das, was das natürlich impliziert. Neue Musik ist immer auch eine Zukunftsmusik, was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, wie es vielleicht klingt. Wo siehst du denn jetzt die Zukunft der neuen Musik, jetzt auch auf diesem Festival, in welche Richtung soll es deiner Meinung nach gehen? Was wird vielleicht auch passieren unter deiner künstlerischen Leitung?
Na, ich denke, dass die Donaueschinger Musiktage wirklich die Möglichkeit haben, noch stärker ein internationales Zentrum von experimentellen, neuen, wie auch immer man sie am Ende nennen will, Ansätzen zu sein. Und dort auch wirklich unterschiedlichste Ansätze, unterschiedlichste Strömungen zu verbinden. Das, was der Ausgangspunkt für mich eigentlich bei aller Planung oder auch bei allem, wie ich über Musik nachdenke, wie ich über zeitgenössische Musik plane, ist zeitgenössische Musik als absolut inhärenten Teil unserer Gegenwart und auch unserer Gesellschaft zu begreifen. Und die zeitgenössische Musik in ihren vielen unterschiedlichen Tendenzen reflektiert, verwandelt, bezieht sich auf all das, was uns auch ansonsten umtreibt. Mal in konkreterer Form, mal in abstrakterer Form. Und ich denke, wenn sie das weiterhin auf interessante Weise tut, dann müssen wir uns um die Zukunft der, wie auch immer man sie nennen will, zeitgenössischen Musik, experimentellen Musik, neuen Musik, keine Sorgen machen.
Ich glaube, das ist auch eine schöne Idee für dieses Konzert, heute Abend mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Das ist ja auch ein Konzert, das ein bisschen an Realität, an Welt denkt, ne? Und auch politische Implikationen hat, wie vieles im Programm der diesjährigen Musiktage.
Ja, und dazu hat eben Musik doch auch die Möglichkeit. Nicht die Pflicht, aber die Möglichkeit.
Ja, dann vielen Dank, dass du hier ins Studio gekommen bist.
Ich danke für das Gespräch.
Dann noch eine weitere schöne Konzerthälfte.
Vielen Dank.